Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker.
Herzlich willkommen zur 154. Folge unseres Podcasts. Ja, vor kurzem haben wir schon über Nachhaltigkeit auf Expeditionskreuzfahrtschiffen gesprochen, über den Klimawandel, weshalb wir eben auch die Schiffe umfunktionieren sollten und die neuen Schiffe besonders umweltschonend sind. Aber bedingt durch den Klimawandel gibt es natürlich auch andere Änderungen, die wir auf Spitzbergen beobachten können.
Einen wesentlichen Teil, den wir gerade beobachten auf Spitzbergen, den der Klimawandel auch mit sich führt, ist zum Beispiel auch, dass es einen neuen Speiseplan zum Teil bei den Eisbären gibt. Und ich freue mich, dass der liebe Henry wieder mit dabei ist und wir uns heute darüber ein bisschen ausführlicher unterhalten. Grüß dich, Henry. Wie geht's dir?
Hallöchen. Mir geht's gut. Dankeschön. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Wir beide haben ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir unterhalten uns ja heute über den neuen Speiseplan der Eisbären. Und es gibt ja die ersten tatsächlich Erkenntnisse, dass der Eisbär mittlerweile seinen Geschmack ein bisschen verändert, wenn nicht mehr so viel Robbe da ist wegen dem schwindenden Meereis. In diesem Jahr ist es natürlich alles ein bisschen anders gerade, wie wir feststellen. In dieser Saison haben wir sehr, sehr viel Eis, Gott sei Dank. Aber ja, wenn das eben an dem ist, dann ändert er den Speiseplan und guckt sich demnächst mal so ein bisschen die Svalbard-Rentiere an. Und ich glaube, da würde ich direkt mal mit dir anfangen und sagen, wie unterscheidet sich denn eigentlich das Svalbard-Ren von den anderen Rentierarten, die wir zum Beispiel in Norwegen oder in Finnland kennen? Und warum ist es so für die Eisbären von besonderem Interesse geworden? Thema Inselverzwergung. Komm, Henry, du.
Muss ich vorsichtig sein, was ich sage, nicht, dass mir hier die Biologen auf den Kopf steigen. Das Spitzbergenrehen ist eine Unterart vom, ich sag mal, normalen Rentier, vom europäischen Rentier. Und dadurch, dass es eben tatsächlich auf Spitzbergen isoliert ist, auf der Inselgruppe isoliert ist, gilt das eben als eine endemische Art. Und weil eben die Insel A oder die Inselgruppen sehr, sehr kalt sind, sehr lange dunkle Winter haben und der Bewegungsradius auf diesen Inseln auch nicht sonderlich groß ist, haben wir eine sogenannte Inselverzwergung. Also das Spitzbergenrehen ist deutlich kleiner, hat deutlich kürzere Beine, sieht ein bisschen kompakter aus. Ne? Also so ein Kleinwagen eher. Und ja. Das Geweih ist nicht ganz so mächtig, nicht ganz so groß wie beim europäischen Festlandrehen, sage ich mal. Und es gibt, glaube ich, kein weiteres Rentier, keine weitere Rentierunterart, das ähnlich klein ist. Es gibt eins, das relativ ähnlich ist. Es lebt auf Ellesmere Island. Ich hoffe, dass wir uns das später in der Saison nochmal anschauen können, wenn wir mit der Ultramarine Richtung Ellesmere Island fahren. Aber prinzipiell ist das schon was ganz, ganz Spezielles da oben in der Inselgruppe, weil eben tatsächlich auch die klimatischen Bedingungen extrem anspruchsvoll sind.
Absolut. Und warum ist es für den Eisbären von Interesse geworden?
Das hängt ein bisschen mit dem Rückgang vom Meereis ab. Also wir sehen tatsächlich in der Region Spitzbergen einen deutlichen Rückgang des Wintermeereises oder ein sehr früher Aufbruch des Eises im Frühjahr. Und das trifft häufig jetzt auf die Zeit zusammen, wo die Mutterbären mit ihren Cubs, mit ihren Jungtieren tatsächlich das Den erst verlassen. Und wenn die dann eben nicht auf das Eis gehen können, um zu jagen, dann brauchen die eine andere Nahrungsquelle, um eben tatsächlich sich wieder ihre Fettschicht anzufressen. Und da kommt das Rentier eben tatsächlich sehr gelegen, weil es auf der Insel vorkommt und weil es eben tatsächlich nicht groß halt weg kann. Es kann halt nicht weg.
Genau, schade eigentlich. Kann man denn generell sagen, dass wir in den letzten Jahren schon eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten der Eisbären auf Svalbard beobachten konnten? Also es ist ja nicht ganz neu, das Thema.
Das ist nicht ganz neu, das ist schon seit ein paar Jahren, dass es immer mal wieder so sporadisch beobachtet wird. Ich glaube, es gibt einen Vertreter, der in der Nähe vom Tempelfjord unterwegs ist, der bekannt dafür ist, dass er tatsächlich mit Vorliebe auf Rentiere Jagd macht. Aber da jetzt einen Gesamttrend abzuleiten, weiß ich noch nicht, ob die Daten dafür ausreichen, aber es ist schon, also es kommt jetzt häufiger vor, als man gedacht hat.
Ja, das habe ich tatsächlich auch so wahrgenommen. Und da ist natürlich die Frage, wenn jetzt alle Eisbären auf den Geschmack kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, welche Auswirkungen hat dann so eine zunehmende Jagd auf das Weiberdrehen durch die Eisbären und eben auch auf die Rentierpopulation in der Region?
Müssen wir, ja, wir haben ja relativ viele Eisbären, die sich im Winter auf den Spitzbergen-Archipel zurückziehen. Und wenn die jetzt plötzlich alle auf Spitzbergen-Rehen umsteigen würden, dann würde die Population quasi über Nacht implodieren und verschwinden. Das wäre schon dramatisch. Und wir können das ja tatsächlich auch schon sehen, jetzt nicht in Bezug auf Eisbären, aber wir sehen, je nachdem, wie die klimatischen Bedingungen sind, wenn wir einen sehr, sehr strengen Winter haben und die Rentiere nicht mehr die Möglichkeit haben, durch das Eis an die Nahrung zu kommen, dann kann das schon passieren, dass die Population um 80% einbricht. Und wenn wir das jetzt schon bei der Nahrungsquelle haben, dass da eben so eine Volatilität stattfindet, dann möchte ich mir das nicht vorstellen, was passiert, wenn Eisbären plötzlich uniform da auf den Geschmack kommen und sagen, Ade Robbe, hallo Rentier.
Ja, schön formuliert, Ade Robbe. Gibt es denn Anpassungen, die man eben auch bei den Svalbard-Rentieren zum Beispiel sehen kann und dann die Reaktion, die ersten, weil die Bedingungen ändern sich ja nicht nur für den Eisbären, die verändern sich ja auch für so ein Rentier, weil ich meine, im Winter ist es für ein Rentier ja unheimlich schwierig, Nahrung zu finden, wenn alles vereist ist. Mhm. Das heißt, eigentlich hat das Rentier ja nur Zeit, sich im Sommer den Bauch rund zu fressen und die Speckschicht zu holen. Sehen wir da auch Änderungen?
Das sehen wir schon, ja. Also ja, ich erinnere mich da, dass da tatsächlich ein paar wissenschaftliche Forschungsergebnisse veröffentlicht wurden, dass es häufiger beobachtet wird, dass Rentiere auch tatsächlich Seegras vermehrt fressen, was ungewöhnlich ist und was jetzt auch nicht so nahrhaft ist im Vergleich zu ihrer normalen Nahrungsgrundlage. Mhm. Darüber hinaus, das ist natürlich auch eine Geschichte, das muss auch zugänglich sein. Ne? Also wenn es ein sehr strenger Winter ist und dann plötzlich das Meereis auch stark da ist, dann ist auch der Zugang zum Seegras nicht da. Das muss man auch sagen. Und da gibt es halt leider, und das ist dann die Tragik an der ganzen Geschichte, keine wirkliche Adaptionsmöglichkeit fürs Rentier. Also wenn die Nahrungsgrundlage verschwindet, dann sehen wir eben schon, dass die Population massiv einbricht von einem Winter zum nächsten Frühjahr. Das ist tatsächlich dann einfach die natürliche Auslese, die Form dort, dass wir eben sehen, dass die Nahrungsgrundlage die Größe der Population bestimmt. Und die kann sich auch wieder erholen, ne? Wenn die Winter wieder milder werden und dann eben tatsächlich wieder ein einfacherer Zugang zur Nahrung stattfindet, dann gibt es eben tatsächlich auch wieder eine größere Population im nächsten Jahr.
Also können wir im Prinzip diese Veränderung aber auch ganz klar als Indikator für eben auch größere Umweltveränderungen ansehen, oder?
Absolut.
Also das ist ja im Prinzip nur die Konsequenz daraus, dass man eben merkt, gut, es ist doch ein bisschen mehr Veränderung, als dem einen oder anderen auch vielleicht lieb ist dabei. Gibt es Maßnahmen von Naturschutzorganisationen oder der Regierung, die ergriffen werden, um Rentiere aufs Weiber zu schützen und da eine nachhaltige Koexistenz zwischen Eisbären und Rentieren sicherzustellen? Gibt es zunächst Zäune?
Nachhaltige Koexistenz von Eisbären und Rentieren? Weiß ich nicht. Das kann ich echt nicht beantworten. Da habe ich noch nichts drüber gehört.
Auch noch nicht, ne?
Es gibt verschiedene Maßnahmen von der Regierung, was Beobachtungsentfernungen angeht, was was das Stören von Rentieren angeht zum Beispiel. Das gibt's schon. Aber ob das jetzt einen dramatischen Einfluss auf die Entwicklung der Population hat, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das ist eher so ein psychologischer Effekt. Ich glaube, das hat nicht sehr viel damit zu tun, was die Entwicklung der Population angeht. Womit das schon durchaus zu tun hat, ist, dass die Nahrungsgebiete der Rentiere aus Spitzbergen natürlich massiv begrenzt sind. Wenn wir uns zum Beispiel die Region um Texas Bar angucken, Monaco-Gletscher-Region, da gibt es eine relativ große Flachebene, die sehr beliebt ist bei Rentieren. Mhm. Wenn wir da jetzt regelmäßig anlanden mit 100, 200 Gästen und die Rentiere vertreiben, dann haben die eben halt deutlich weniger Zeit, sich ihre Fettschicht anzufressen, die sie aber für den Winter brauchen. Und dafür sind diese Maßnahmen tatsächlich eher gedacht als eine friedliche Koexistenz zwischen Eisbären und Rentier sicherzustellen. Was aber schon hilft, ist tatsächlich einfach auch das Monitoring der Population, beider Populationen, Eisbären und Spitzbergenrehen, und einfach zu schauen, wie sich die Populationen nebeneinander entwickeln und ob die Eisbären die Möglichkeit haben, einfach übers Meereis auszuweichen und die Inselgruppe zu verlassen, was dem Rentier trotz Meereis nicht wirklich möglich ist.
Nee, jedenfalls nur bedingt, ne? Logischerweise. Ja. Was können wir denn, wenn wir uns mal so ein bisschen jetzt angucken, die Beziehung zwischen Eisbären und dem Svalbardrehen, also diese neuen Ergebnisse, dass man eben feststellt, okay, die Geschmäcker ändern sich sozusagen, deuten aber ja auch auf ein gewisses Anpassungsvermögen in Bezug auf ja, Umweltveränderung hin. Und das stellen wir ja auch nicht nur da fest, sondern wir haben ja auch, denken wir an Novaya Zemlya, wo immer mehr Eisbären auch Richtung Ortschaften kommen. Also man merkt schon, dass sich das verändert, oder? Auch Alaska ist ein Thema.
Ja, oder kanadische Arktis, ganz große Beispiele. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Eisbären an Land gesehen wie in der kanadischen Arktis. Ja, das sehen wir schon. Also der Eisbär ist erstaunlich flexibel und anpassungsfähig. Mhm. Und da haben wir eine gute Entwicklung, die uns zumindest bedingt hoffnungsvoll stimmt, dass der Eisbär jetzt nicht ganz dramatisch implodiert, wenn das Meereis von heute auf morgen verschwindet. Man muss halt aber auch der Ehrlichkeit halber sagen, das ist sehr, sehr begrenzt. Also das geht nicht ins Unendliche. Der Eisbär heißt nicht umsonst Eisbär. Der hat sich eben spezialisiert auf das Fett der Robben. Der hat sich auf die Robbenjagd auf dem Eis spezialisiert. Das dauert eine Weile, ich würde behaupten, 2-3 Generationen, bis Jagdtechniken so filigran baldowert sind, dass die ihm tatsächlich ein Land ähnlich erfolgreich sind, was den Energiehaushalt angeht, na, was die Jagd und das Auskommen in Bezug auf die Nahrungsaufnahme anbelangt. Das können wir zum Beispiel, also wenn ein Eisbär einen Spitzbergenrehen jagt, der ist ein deutlicher Unterschied. Wir brauchen deutlich mehr Energie für einen Spitzbergenrehen als für eine Robbe. Und dann ist das Spitzbergenrehen auch nicht annähernd so fett wie eine Robbe. Also das, was die rausbekommen, für das, was sie investieren, ist deutlich geringer. Die Effizienz da ist einfach nicht gegeben. Das muss sich einfach anpassen und das wird eine ganze Weile brauchen. Aber wir können sehen, dass Eisbären durchaus flexibler sind, als wir ihnen zutrauen.
Jetzt fällt mir da gerade spontan ein, da haben wir vor ein paar Jahren schon mal drüber gesprochen und man hört es ja auch immer wieder, es gibt ja auch die ersten Eisbären, die sich mit Braunbären gepaart haben. Mhm. Ist das vielleicht auch ein Thema, je weiter wir gen Süden kommen auf der Suche nach Nahrung und der Braunbär geht weiter gen Norden nach Nahrung auf der Suche und dann gibt es ein Hybrid?
Also wir müssen uns ja mal ganz ehrlich vor Augen führen, dass der Eisbär sich aus dem Braunbär entwickelt hat. Also das, wenn wir das mal als Basis hinlegen, dann ist das überhaupt nicht verwunderlich, dass die fortpflanzungsfähig sind und dass die Hybriden, also die Auskommen zwischen Braunbären und Eisbären auch fortpflanzungsfähig sind. Also so nah sind die verwandt. So alt ist der Eisbär als Spezies ja auch gar nicht. Das werden wir vermehrt sehen, da bin ich fest von überzeugt, gerade was Nordamerika anbelangt und auch die russische Arktis, wo eben diese Schnittmengen deutlich größer sind, weil einfach die Landfläche ineinander überläuft und damit eben die Territorien der beiden Populationen sich vermischt. Das haben wir in Alaska schon gesehen, ja? Da haben wir schon Anzeichen für. In Kanada habe ich es auch schon gehört, in Grönland jetzt noch nicht so. Ich glaube, der Sprung von Braunbären über nach Grönland ist ein sehr großer. Da ist die Baffin Bay dazwischen, das ist ein ziemlich großer Sprung. Und nach Spitzbergen wird es deutlich komplizierter, da muss der Braunbär dann schon ein Schiff nehmen. Aber ich glaube, dass die Spitzbergen-Franz-Josef-Land, also die Barentssee-Population der Eisbären, ich kann mir vorstellen, dass das die letzte Eisbärenpopulation ist, die pur Eisbär sein wird und sich eben halt tatsächlich kanadischer Arktis, amerikanischer Arktis und russischer Arktis, dass sich da große Vermischungen vollziehen werden und sich das eben tatsächlich dann auch über die kurzen Verbindungen, wenn wir dann in der kanadischen Arktis den Archipel hoch nach Ellesmere Island sehen, Axel Heiberg Island und von dort rüber nach Grönland, da kann ich mir das schon vorstellen, dass sich das über die Zeit auch nach Grönland ausbreiten kann. Mhm. Aber ich glaube, dass das Grönland, Spitzbergen, Franz Josef Land, das wird schon so die letzte Hochburg der in Anführungszeichen echten Eisbären.
D'accord, bin ich ganz bei dir, absolut. Ja, ein riesiger Einfluss auch aufs Ökosystem, oder?
Ja, absolut, klar. Aber ich meine, den größten Einfluss, den haben wir. Und wenn wir das Ökosystem dermaßen verändern, dass sich eben die Lebensgrundlage der dort beheimateten Tiere so dramatisch verändert, das geht ja nicht nur mit dem Eisbären so. Also mit dem verschwindenden Meereis haben wir natürlich ein viel größeres Problem, dass die Robbenpopulation implodieren wird, weil Ringelrobben zum Beispiel auf dem Meereis ihre Jungen zur Welt bringen und dort eben tatsächlich großziehen. Bartrobben benutzen das Eis dort, als wäre Sattelrobben. Das sind alles Populationen, die auf das Meereis angewiesen sind. Wenn das verschwindet, dann hat nicht nur der Eisbär keine Robben zu jagen, sondern die Robben haben keine Lebensgrundlage. Und dann sehen wir diese Population eben halt auch schwinden. Das ist ein dramatischer Einfluss aufs Ökosystem.
Absolut. Also tatsächlich ist es vielen, glaube ich, manchmal nicht so bewusst. Und wir merken ja auch Unterschiede, zum Beispiel auch in der Antarktis ist es jetzt aufgefallen. Früher gab es rund um Südgeorgien ja nicht so viel Seeleoparden. Die hat man ja eigentlich eher in der antarktischen Halbinsel zum Beispiel angetroffen. Und dieses Jahr waren es extrem viel Seeleoparden, als ich mit Quark auch mit euch unterwegs war, auch rund um Südgeorgien. Wir haben in der Royal Bay so viel gesehen. Also
ja.
Man merkt
und dafür einfach, fehlen sie dann tatsächlich in der Halbinsel.
Richtig, genau, absolut Wahnsinn. Und das ist genau der Impact, den es da eben in beiden, sowohl Arktis als Antarktis, gibt.
Und wir können beim Eisbären eben tatsächlich halt auch sehen, dass sich sein Speiseplan insofern verändert, dass wir eben dann sporadischen Eisbären sehen, der dann halt einen Vogelfelsen hochklettert und versucht, sich da Eier zu holen. Ne? Und,
ja.
Oder Jungvögel. Ja. Mhm. Alkefjellet, ja, oder Akpatork Island in der kanadischen Arktis. Überall da, wo es eben tatsächlich diesen die Möglichkeit gibt und einen relativ einfachen Zugang zu diesen Vogelfelsen gibt, bietet sich eben halt diese Alternative an, die überhaupt nicht effizient ist. Also das Auskommen, was er da hat für die Energie, die er da reinpackt, das muss dann echt ein Verzweiflungstag sein. Ne?
Ja, absolut. Aber das sieht man ja auch. Also wenn man wirklich die, es gibt tatsächlich von BBC auch eine Aufnahme, gut, muss man dazu sagen, die haben jahrelang gefilmt, um einen Film an 90 Minuten oder 45 Minuten zusammenzubekommen. Mhm. Trotzdem, die Aufnahme ist, finde ich, sensationell und da sieht man es eben auch, wie der Eisbär in Alkefjellet sich fast abrutscht, fast das Genick bricht, also dramatisch eigentlich, auf der Suche nach einem kleinen Vögelchen und wie du schon gesagt hast, letztendlich, selbst wenn er ein kleines Vögelchen hat, das ist ja eher für einen hohlen Zahn, auf gut Deutsch gesagt, und
ja, absolut.
Rechtfertigt nicht die Energie, die er dringend für die nächsten Tage eigentlich noch braucht. Ja.
Nee, also der kann gar nicht die Menge an Vögeln fressen, dass eben tatsächlich der Energieaufwand, den er da reinbringt, um da hochzuklettern, ausgleicht. Also das ist einfach, da ist nichts dran an den Vögeln.
Absolut. Gibt es eine Möglichkeit, oder könntest du dir vorstellen, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann? Und was kann die Öffentlichkeit machen? Kann man ein Svalbardrehen schützen, falls es jetzt immer mehr Übergriffe vom Eisbären gibt und wie gesagt, alle auf den Geschmack kommen? Was sind die Möglichkeiten, um eben auch das Ökosystem dort zu erhalten?
Uff, das ist eine
gute Frage.
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, außer tatsächlich ein Zuchtprogramm, um ein Svalbardrehen sicherzustellen, zu gewährleisten, dass es überlebt, sehe ich das nicht. Also ich glaube, wenn ich mir die Entwicklung anschaue, dann müssen wir schon gucken, dass das Spitzbergenrehen von den Behörden geschützt werden muss. Also dass die Behörden das Spitzbergenrehen vor den Eisbären schützen, sagen wir so. Mit zurückgehendem Meereis werden wir mehr Eisbären an Land haben, mehr Eisbären an Land, die weniger Robben jagen können. Sprich, die werden alternative Futterquellen aufsuchen. Und da bietet sich das Rentier natürlich an. Da muss man schon schauen, wenn man das Rehen erhalten möchte, dann muss da irgendeine Form von Schutz stattfinden. Wie das jetzt aussehen kann, da bin ich echt überfragt. Da bin ich auch leider nicht der richtige Ansprechpartner, glaube ich. welche Rolle die Öffentlichkeit da spielen kann, ist für mich auch eine schwierige Kiste. Ich glaube, jeder, der da hinfährt und sich das einfach anschauen kann, in den Genuss kommt, ein Spitzbergengerät aus der Nähe sehen zu können, beobachten zu können, sollte das tun. Und da habe ich ganz tolle Fotos aus diesem Jahr gesehen. Darüber hinaus bin ich ein bisschen überfragt, muss ich gestehen.
Ich denke auch, dass tatsächlich zum einen, was kann die Öffentlichkeit tun? Das ist das, was wir ja auch allen vermitteln an Bord, dass man ein bisschen umdenkt, dass wir versuchen, diese Region zu schützen und vielleicht auch ja, den Wandel, den wir dort haben, ein bisschen zu verlangsamen und nicht noch zu beschleunigen. Vielleicht ist das der richtige Ansatz.
Definitiv. Ja, in der Tat, ja, absolut.
Henry, hast du schon mal Spitzbergenrehen gegessen?
Spitzbergenrehen habe ich noch nicht gegessen, nee.
Okay.
Jetzt das muss ich kurz überlegen.
Mal jetzt noch mal so einmal mal gucken, ob du auch schon auf den Geschmack gekommen bist. Nein, noch nicht. Okay.
Da muss ich auch vorsichtig sein, was ich jetzt sage. Nicht, dass es irgendwo geschützt ist. Ne?
Ja, genau.
Habe ich den Süsselmann am Hals.
Genau, nein. Alles gut.
Einreise verweigert. Boom.
Nie wieder Svalbard. Das wäre schade. Das wollen wir natürlich nicht. Lieber Henry, vielen Dank für deine Zeit und ja, dass du dir auch da wieder mal die Mühe gibst, das wirklich alles im Detail zu erklären. Und ja, auch wenn du nicht der Rentier-Experte bist, trotzdem war es wieder sehr, sehr anschaulich. Und ich freue mich, dass wir auch über dieses Thema einfach mal gemeinsam wieder sprechen konnten und hoffe, dass es den Gästen genauso viel Spaß gemacht hat.
Das hoffe ich auch. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Danke dir, danke den Gästen und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.